Wer von euch ist heute Morgen mit dem Fahrrad gekommen? Einige. Jetzt kommt eine Frage, wo ihr euch nicht melden müsst. Wer von euch hat einen Helm getragen? Ich habe gesagt, ihr müsst euch nicht melden, genau. Es gab ja mal eine Zeit, wo Helmtragen überhaupt nicht in war. Als ich Teenager war, da kamen die ersten Helme auf und die waren entweder knallrosa oder knallgelb, glaube ich. Das waren so die zwei Helmfarben, die man gekriegt hat. Aber was damals, also man hat gesagt, das Helmtragen ist kompliziert, die Helme sehen blöd aus, man ruiniert seine tolle Frisur und deshalb hat man seinen Helm dann eben oder hat man eben keinen Helm getragen. Aber heute hat sich das ziemlich verändert und ich merke, Helmtragen ist normal geworden. Und ich finde das eigentlich gut, dieses bewusste Helmtragen. Ich erinnere mich ans Skifahren. Es gab eine Zeit, da hatte niemand einen Helm auf. Und soweit ich weiß, ich bin zwar in den letzten Jahren nicht mehr zum Skifahren gekommen, aber soweit ich weiß, gibt es mittlerweile Pisten, wo Helmpflicht ist. Stimmt das? Also an die Skifahrer, kein Skifahrer hier, alle im Urlaub am Skifahren im Sommer, ich weiß nicht. Aber soweit ich das mitgekriegt habe, mittlerweile ist Helmtragen fast normal. Wir tragen den Helm ja nicht in erster Linie, um unsere Ohrläppchen oder unsere schöne Nase zu schützen. Nein, wir wollen unser Gehirn schützen, also das, was sozusagen unter unserem Schädel drin liegt. Unser Gehirn ist ein gigantisches Netzwerk von Nervenzellen, das unsere Organe und Körperfunktionen steuert. Dazu mal ein paar Fakten, die ich darüber gefunden habe. Unser Gehirn besteht aus circa 100 Milliarden Nervenzellen, den sogenannten Neuronen, die durch mehr als eine Trillion Synapsen miteinander verbunden sind. Das sind jetzt lauter Zahlen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ein Neuron ist mit bis zu 30.000 anderen Neuronen vernetzt und kann in der Großhirnrinde mit höchstens zwei Zwischenschritten jedes andere Neuron erreichen. Die Gesamtzahl der ganzen Verbindungen beträgt bis zu einer Billiarde. Die Zahl entspricht ungefähr allen Ameisen, die in ganz Europa leben, was du an Verbindungen im Gehirn hast. Insgesamt messen die Nervenbahnen deines Gehirns 5,8 Millionen Kilometer. Damit kann man 145 Mal um die Erde gehen. Und obwohl unser Gehirn ja nur relativ klein ist, ich meine so 1,2, 1,5 Kilo, je nachdem, also nur etwa 2% der Masse deines Körpers entspricht, verbraucht dein Gehirn, wie viel Energie, hat jemand eine Idee? 20% ist ziemlich gut geschätzt, ich habe was von ein Drittel gelesen, also eine Drittel, aber nein, wir haben hier eine Biologin sitzen, 20%, okay. Ich habe auch Rechnungen gehört, umgerechnet wären das circa 15 bis 20 Watt. Wir denken jetzt an unsere LEDs, die wir so aufhängen an die Decke, die haben mal 5, mal 10 Watt, 15 bis 20. Das hört sich jetzt gar nicht so wenig an, aber wenn man vergleicht, was das Gehirn leistet mit einem der größten Supercomputer der Welt, zum Beispiel dem Summit im Rich National Laboratory in den USA, da sagt man, da ist das Gehirn um den Faktor 650.000 Mal effizienter. Also man kann wirklich staunen, was da so zwischen unseren Ohren steckt und ich denke, ein Helm ist eine gute Investition, um den Kopf zu schützen. Warum rede ich heute Morgen darüber, über unseren Kopf bzw. unser Gehirn? Weil wir mittlerweile mit ein paar Pausen beim vierten Teil unserer Predigtreihe Wege, Gott zu lieben sind und heute soll es darum gehen, Gott mit unserem Verstand zu lieben. Gott mit unserem Verstand zu lieben. Für Christen, die Gott mehr mit ihren Emotionen wahrnehmen, mag das erstmal so ein bisschen irritierend sein, weil sie sagen, wie kann denn mein Verstand meine Beziehung mit Gott verbessern? Das hat doch viel mehr mit meinem Gefühl zu tun. Aber wenn die sogenannten Verstandestypen etwas Neues über Gott erfahren, dann inspiriert sie das, dann gibt ihnen das neue Kraft, dann löst das in ihnen Bewunderung aus und stärkt ihre Beziehung zu Gott. Also ich merke zum Beispiel auch, ich sage das hier und da mal, dass mein Glaube stillsteht, wenn ich immer nur dieselben Sachen immer und immer wieder höre. Ich merke, mir tut es gut, mal eine frische Perspektive zu finden, mal was Neues über Gott zu entdecken oder seinen Wegen mit uns. Ich merke, dass wenn ich nur im Stillstand stehe, wenig passiert. Und gerade an Bibelstellen oder Problemen und Herausforderungen, die für mich keine einfache Lösung haben, wo ich mich vielleicht auch ärgere oder die mich irritieren, da merke ich, das fordert mich besonders heraus, darüber nachzudenken, was könnte das eigentlich meinen? Und das inspiriert meine Beziehung zu Gott. Was ist also typisch für Menschen, die Gott mit ihrem Verstand auch lieben? Ich habe das ja auf dieses Buch von Gary L. Thomas so ein bisschen basiert. Und er sagt, naja, generell fühlen sich Menschen, die verstandesorientiert sind oder die Gott mit ihrem Verstand lieben, Gott am nächsten, wenn ihr Verstand angeregt wird durch Bücher, durch Diskussionen, durch Predigten. Es ist ihnen wichtig, genau zu wissen, was sie glauben. Und darum haben sie eben auch Freude, sich mit Spannungen oder Unklarheiten auseinanderzusetzen. Wenn sich die Gottesdienste zu sehr auf das Gefühl oder geistliche Erfahrung konzentrieren, sind sie eher frustriert. Also ihnen ist wichtig, dass Glaube verstanden und vermittelt wird und nicht nur irgendeine Gefühlshandlung. Also Lieder zu singen ist gut und schön oder das Abendmahl zu feiern ist gut und wichtig, aber Leute, die verstandesorientiert sind, denen ist es auch besonders wichtig zu verstehen, was da eigentlich genau passiert und was wir sagen und tun. Theologische Fachbegriffe und die Frage nach zentralen Wörtern wie Wahrheit oder wie Gerechtigkeit ist ihnen wichtig. Sie genießen christliche Dogmatik, theologische Bücher, Podcasts und sie freuen sich auch im Hauskreis, dann darüber ausgiebig zu diskutieren. Also wenn ihr in eurem Hauskreis Leute habt, die sehr gerne und tief und lange diskutieren, dann könnte das sein, dass das Leute sind, die so einen Hang dazu haben, eben auch Gott zu verstehen und mit dem Verstand Gott anzubeten. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann merken wir, es gibt viele bekannte christliche Denker. Man denkt an Augustin, an Calvin, an Thomas von Aquin. Viele christliche Denker haben ihre Zeit ziemlich vorangetragen und man könnte sich auch den Verlauf der Geschichte gar nicht richtig vorstellen ohne viele große christliche Denker. Die Scholastik, also die Philosophie und Theologie des Mittelalters, hat unsere Welt heute so massiv und an so vielen Stellen mitgeprägt und geprägt, dass man gar nicht denken kann, wie wäre das eigentlich gewesen ohne diese Denker. Auch in der Bibel, schon zu Zeiten des Alten Testaments, da gab es eine Gruppe von Leuten, die für dieses Denken abgestellt waren, könnte man fast sagen, nämlich die Leviten. Die Leviten waren von anderen Pflichten der Stämme ausgenommen, die waren in der Landwirtschaft nicht so aktiv wie andere, um am Tempel zu dienen und eben um Gott mit ihrem Verstand anzubeten, indem sie eben die Schriften und Gesetze studierten, indem sie lehrten, indem sie das Gesetz lasen und verstanden und damit eben ihren Mitmenschen und Gott einfach dienten damit. Auch die biblische Weisheitsliteratur wertschätzt den Verstand. Und da habe ich euch mal die ersten Verse des Sprüchebuches mitgebracht von Salomo. Im ersten Kapitel am Anfang, da heißt es zum Beispiel: Dieses Buch enthält die in Sprüche gefasste Ratschläge fürs Leben von Salomo, dem Sohn Davids und König von Israel. Sie zeigen uns, was Weisheit und echte Bildung ist, damit wir merken können, wo mit Einsicht über etwas geredet wird. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Und Anfang ist hier nicht nur im Sinne von, das ist der Anfang zeitlich und dann geht's los, sondern das ist einfach auch als Grundlage. Den Herrn ernst nehmen ist die Grundlage der Erkenntnis, sagt das Alte Testament. Und das Spannende ist, dass in diesem Zusammenhang dann auch nicht irgendwie Vernunft und Herz und Verstand oder Tun und Erkennen irgendwie getrennt wird, sondern nein, das gehört zusammen. Vernünftig ist nach alttestamentlichem Verständnis derjenige, der in seinem ganzen Tun und Erkennen, das an Gott orientiert. Das ist der Anfang, die Grundlage aller Erkenntnis. Und Jesus ist ganz auf dieser Linie, als er einmal von einem Schriftgelehrten gefragt wird, was ist eigentlich das wichtigste Gebot, das du halten sollst? Und da sagt er, überliefert in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das klingt ziemlich gut, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Seele und mit ganzem Verstand. Und es ist auch genau das, was uns ja vorhin Achim am Anfang des Gottesdienstes, höre Israel, der Herr ist unser Gott, vorgelesen hat. Der Schriftgelehrte wird ziemlich zufrieden gewesen sein mit dieser Aussage, weil was Jesus hier zitiert, ist das Schema Israel, das höre Israel, also dieser Ruf Israels, den jeder Jude jeden Morgen und jeden Abend betet, um seine Hingabe an Gott auszudrücken. Und wenn wir das aber mal vergleichen, was Jesus sagt und was das Schma sagt, dann wird euch an einer Stelle, nämlich an der Stelle des Verstandes, auffallen, dass Jesus gar nicht das Schma direkt betet. Das Schma heißt nämlich, ich habe es euch hier mal auf der rechten Seite abgebildet, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und jetzt kommt diese Worte, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, Herzen, Jesus sagt auch Herzen, check, mit deiner ganzen Seele, Jesus sagt auch Seele, passt, und mit deiner ganzen Kraft. Und Jesus sagt mit deinem ganzen Verstand. Jetzt kann man sich fragen, hat Jesus das Schma nicht richtig gekannt? Hat er einfach da ein Wort geändert? Warum scheint das auch den Schriftgelehrten oder Jesu Zuhörer gar nicht wirklich zu stören? Das hängt damit zusammen, dass tatsächlich im Hebräischen überhaupt nicht das Wort Kraft hier steht. Hier steht im Hebräischen das Wort Me'ot, weil das so schön aussieht, habe ich das euch auch mal mitgebracht, Me'ot. Me'ot gibt es etwa 300 Mal in der jüdischen Bibel und es bedeutet überhaupt nicht Kraft. Es gibt andere Worte im Hebräischen, die Kraft bedeuten. Aber gerade im Schma wird das als Kraft übersetzt und zwar als eine der wenigen Orte der Bibel. Man kann sich fragen, warum ist das so? Me'ot selber ist von der Wortart her ein Adverb. Und es bedeutet viel oder sehr viel. Also als Gott die Erde schafft, erstes Kapitel der Bibel, da wird gesagt, er schaut alles an und sechsmal hintereinander, es war gut. Und dann wird einmal gesagt, ganz am Ende, beim siebten Mal, als er das nochmal anschaut, er schaut es an und es war me'ot gut. Und wir lesen da, es war sehr gut oder besonders gut, übersetzen das Bibeln. Me'ot ist also ein gebräuchliches Wort, das eigentlich als Adverb nur die Bedeutung von einem Begleitwort verstärkt. Im Schema werden die Menschen aufgerufen, Gott mit ihrem ganzen Herzen zu lieben, also mit ihrem Willen und ihrer Zuneigung, mit ihrer ganzen Seele, also mit ihrem ganzen Leben und ihrem ganzen körperlichen Sein. Und jetzt drittens mit ihrem ganzen Me'ot, also man könnte auch sagen mit ihrer ganzen Fülle, mit ihrer ganzen Kapazität. Das klingt ein bisschen komisch. Und interessant ist, dass dieses Wort Kraft, also mit ganzer Kraft, das passt ja auch ganz gut. Und manche Traditionen, gerade in der Übersetzung des Griechischen, haben auch gesagt, ja, Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Dynamis, mit ganzer Kraft. Das passt ziemlich gut. Aber andere jüdische Traditionen haben gesagt, nein, Me'ot passt doch viel besser zu Reichtum, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Reichtum, weil man doch mit dem Reichtum auch Ressourcen weitergibt und andere unterstützt und mit allem, was man hat, das zeigt sich doch auch im Geld, was ich tue. Also ganz spannend, wie es eben übersetzt wird. Und interessant ist jetzt eben, was Jesus aus diesem Wort macht. Er sagt nämlich, Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft, nein, Jesus macht mit all deinem Verstand, beziehungsweise im Markus-Evangelium heißt es mit all deinem Verstand und deiner ganzen Kraft. Da ist es doppelt ausgedrückt. Ich finde das spannend, weil ich glaube, dass Jesus das bewusst auch so gesagt hat, weil ihm deutlich wird, wer Gott nachfolgt, braucht nicht nur ein verändertes Herz, eine andere Einstellung oder, ja, wir sagen oft Gefühle, wobei im Hebräischen schwingt bei Herz auch Verstand mit. Aber Jesus betont das nochmal besonders und sagt, hey, es ist doch auch wichtig, Gott mit deinem Verstand zu lieben. Verstand spielt für Jesus offensichtlich eine zentrale Rolle. Weil er irgendwie merkt und ahnt und weiß, alles, was wir hören, alles, was wir tun, geht ja durch den Filter unseres Verstandes. Es gibt ja nichts, was nicht von uns verstanden wird durch unseren Verstand. Deshalb ohne Verstand geht es nicht. Jesus wusste es und deshalb hat er viel über Gott gelehrt. Ihm ist bewusst, dass sie ein verwandeltes Herz und einen verwandelten Verstand brauchen, weil unsere theologischen Überzeugungen oder generell unsere Überzeugungen doch unser ganzes Leben und unser Verhalten beeinflussen. Also mal als Beispiel, wenn du meinst, du musst dir Gottes Liebe verdienen, dann wirst du immer viel tun, um zu versuchen, dir Gottes Liebe zu verdienen. Oder wenn du sagst, ich glaube, es ist ein legitimes Mittel vor Gott, mit Gewalt Konflikte zu lösen, ja, dann wirst du zu diesen Lösungsmitteln und Wegen greifen, weil du ja überzeugt davon bist, dass es ein legitimes Mittel ist. Und ich finde, besonders deutlich wird das auch in unserem Gottesbild. Wenn Gott für uns ein guter Kumpel ist oder ein strenger Arbeitsgeber oder ein rachsüchtiger Gott, der auf die Gerechtigkeit schaut oder ein barmherziger, liebender Vater, dann wird das einen großen Unterschied machen, wie unser Alltag und unser Leben auch vor Gott aussieht und was wir versuchen zu tun und zu machen und wie wir damit Gott gefallen wollen. Also was wir über Gott beeinflussen, was wir von Gott glauben, das beeinflusst, wie wir auch ganz konkret denken und handeln. Ohne Verstand geht es also nicht. Und ich denke, vielen von uns ist das irgendwie klar und auch in der Kirchengeschichte war das oft klar. Aber es gab auch immer wieder Phasen, wo Menschen gesagt haben, naja, das Gefühl ist viel wichtiger und Verstand ist gar nicht so wichtig. Verstand ist vielleicht sogar gefährlich. Und auch heute gibt es ab und zu noch Christen, die eher davor warnen und sagen, ja, Theologe kannst du werden, geh aber auf keinen Fall in die Universität, da verlierst du deinen Glauben. Ich kann verstehen, dass es verschiedene theologische Richtungen gibt und ich kann verstehen, dass es da auch unterschiedliche Meinungen gibt. Aber so ganz pauschal zu sagen, du brauchst das alles gar nicht, über den Glauben nachdenken. Ich lese doch einfach die Bibel, ich tue, was sie sagt. Die Bibel ist doch klar, je einfacher, desto besser. Ganz so funktioniert es auch nicht. Obwohl ich den Wunsch nach Sicherheit verstehe und nach Klarheit, bleibt es oft eine gefährliche Verkürzung und häufig kann man dann zu schrägen theologischen Überzeugungen und auch einem engen Leben kommen. Weil wie gesagt, unsere Überzeugungen beeinflussen unser Leben. Wenn man nämlich genau hinschaut, dann merkt man, dass manche Leute, die sagen, ich nehme die Bibel einfach ganz wörtlich eins zu eins, dass die in manchen Dingen erstaunlich konsequent sind und das sehr gut machen und in anderen Bereichen das aber ganz und gar nicht tun. Also vermutlich essen die meisten, die das sagen, doch Schweinefleisch, sie tragen auch Kleider aus verschiedenen Stoffen, sie halten nicht unbedingt Sklaven und sie bestehen nicht darauf, dass wenn jemand vergewaltigt wurde, dann auch den Vergewaltiger heiratet, wie das jetzt im Alten Testament an einigen Stellen ganz klar so empfohlen wird. Wenn wir versuchen, eins zu eins nach der Bibel zu leben, ohne jetzt unseren Verstand da ein bisschen mit einzuschalten, dann wird das uns ähnlich gehen, wie es der Amerikaner A.J. Jacobs erfahren hat. Das ist ein Buchautor, und der hat ein Experiment gemacht und hat gesagt, ich versuche ein Jahr lang ganz, er hat es My Biblical Year genannt, ein Jahr ganz biblisch zu leben. Er hat sich die Bibel in verschiedenen Übersetzungen genommen und er hat sie durchgelesen und hat gesagt, ich schaue, welche Gebote da drin stehen. Und er kam auf 700 Regeln, wo er gesagt hat, ich glaube, das sind Dinge, die Gott von uns will. Und er wollte dann ein Jahr oder er hat dann gesagt, ich befolge die ein Jahr ganz genau. Zum Beispiel, wie wir hier auf dem Foto sehen, hat er den Monatsanfang mit dem Stoß in ein Widderhorn begonnen. Er hat sich dann ein Jahr lang nicht den Bart rasiert und er goss sich morgens Öl auf das Haupt. Tagsüber trug er ein weißes Gewand aus reinem Gewebe und er spielte auch zweimal täglich auf der 10-seitigen Harfe. Er aß nur noch reine Lebensmittel, unter anderem auch nur Früchte von Bäumen, die älter waren als 5 Jahren. Und als er einem im Central Park in New York, einem Gotteslästerer, begegnete, da hat er auch nicht davor geschreckt, ihn zu steinigen, also zumindest hat er Kieselsteine in seine Richtung geworfen, also richtig gesteinigt hat er ihn nicht. 2007 erschien dann sein Buch Die Bibel und ich. Und es ist klar, natürlich wollte dieser Mann Aufsehen erregen mit dem Experiment, gar keine Frage. Er wollte anschließend sein Buch verkaufen. Aber ich finde, es zeigt auch, dass manche Regeln der Bibel, wenn wir die versuchen, heute so eins zu eins in unserer modernen Zeit umzusetzen, zu ganz seltsamen Situationen führen. Und oft trifft man gar nicht die ursprüngliche Absicht des Gebotes, warum das eigentlich gegeben wird, wenn man es einfach so befolgt. Und als Jacobs gefragt wurde, ja, warum machst du denn dieses verrückte Experiment? Also seine Frau hat sich auch geweigert, ihn zu küssen die letzten 2 Monate, weil sie gesagt hat, mit deinem Bart und allem, das wird mir irgendwie hier zu bunt. Da hat er gesagt, ich mache dieses Experiment nicht nur, damit ich ein Buch schreibe, sondern 45-50% meiner amerikanischen Mitmenschen, die sagen, dass sie die Bibel wörtlich nehmen. Und er hat das jetzt wirklich mal gemacht und hat gesagt, das funktioniert doch gar nicht. Und sein Fazit, das lautet dann, Ich scheiterte kläglich daran, die Bibel wörtlich zu nehmen, weil es einfach nicht geht. Man muss wählerisch sein und jeder, der die Bibel befolgt, wird wählerisch sein müssen. Die Kunst ist, die richtigen Teile auszuwählen. Es geht also darum, die Teile der Bibel auszuwählen, die von Mitgefühl handeln, voll Toleranz, davon deinen Nächsten zu lieben. Wenn wir diesem Buch also irgendeine Bedeutung abgewinnen wollen, dann müssen wir uns wirklich auf es einlassen und mit ihm ringen. Und ich fand das ganz spannend. Ich fand das spannend, dass jemand gesagt hat, ich versuche das mal eins zu eins zu nehmen und er merkt, es funktioniert in manchen Stellen gar nicht. Und was er merkt ist, wer die Bibel ernst nehmen will, naja, der muss sie auch verstehen. Der braucht eine, wir Theologen nennen das Hermeneutik, also eine Reflexion darüber, wie wir denn die Bibel verstehen. Und der muss auch entscheiden, tue ich jetzt den Worten des Propheten, als Elia die Baalspriester niederschlachtet, die gleichen Worte beiwessen, wie wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde. Muss ich da Unterscheidungen treffen? Sind die Worte in den Büchern Mose genauso wichtig wie das, was Jesus oder Paulus gesagt hat. Also man muss, um mit den Bibeltexten angemessen umzugehen, doch einfach seinen Verstand verwenden und überlegen, okay, warum verstehe ich das so und warum verstehe ich das so? Ich weiß, das klingt ziemlich kompliziert und manchmal frustriert es auch Leute, wenn man sagt, du, die Bibel allein zu lesen ist gut, aber es ist besser, auch noch ein bisschen drüber rauszuschauen. Das kann frustrieren, aber selbst der Apostel Paulus macht das ja in gewisser Weise. Wenn er alttestamentliche Texte nimmt und er interpretiert sie dann eben neu auf Christus hin. Also wer merkt, Wer die Bibel aufmerksam liest, der merkt, dass auch Paulus eine Hermeneutik hat und auch die anderen Autoren, wenn sie andere Texte zitieren. Also, dass die Bibel, dass wir die verstehen müssen, heißt natürlich nicht, dass Gott nicht durch sie reden würde, aber wir brauchen natürlich unseren Verstand. Wir müssen von den Zeugnissen der biblischen Texte, die können wir lesen und können merken, wie Menschen Gottes Wirken erlebt haben und können davon überlegen, wie wir damit was lernen. Ich habe neulich einen guten Vergleich gehört, da hat einer gesagt, die Bibel, die ist oft nicht wie ein Rezept, die ist nicht präskriptiv, die ist nicht verschrieben, wie der Arzt auf dich ein Medikament gibt. Die Bibel ist nicht präskriptiv, sie ist oft deskriptiv, beschreibend. Wenn wir das Schma hören, dann fängt das damit an, höre Israel. Und dann sagen wir alle, oh ja, wir sind gemeint. Das könnte man im übertragenen Sinne sagen, ja natürlich, wir sind irgendwie auch Gottes Volk, in erweitertem Sinn als Gemeinde heute. Aber wenn wir genau hinhören, merken wir erstmal, stopp mal. Höre Israel, ich bin doch gar nicht Israel, ich bin gar kein Jude. Was heißt das also für mich? Und schon müssen wir darüber nachdenken. Die Bibel ist oft präskriptiv und nicht deskriptiv. Und wer das nicht so richtig ernst nimmt, wer meint, ich muss das nicht ernst nehmen, der steht oft in der Gefahr, seine eigenen Prägungen, sein eigenes Vorwissen, seine eigenen kulturellen Überzeugungen zu haben, einen Text zu lesen und diese eigenen Überzeugungen beim Lesen mit hineinzunehmen. Aber dann lege ich nicht die Bibel aus ihrem Kontext heraus aus, sondern lege eigentlich mein Vorwissen mit hinein und meine, das würde die Bibel sagen. Deshalb ist es spannend. Gott mit unserem Verstand zu lieben, kann bedeuten, beim Bibellesen aufs Hilfsmittel zurückgreifen, im Hauskreis darüber zu diskutieren, Kommentare, Bibellexika zu lesen. Ich glaube, es ist heute leichter als jemals zuvor, auf Quellen zurückzugreifen, die einfach beim Verstehen helfen. Es gibt so viele YouTube-Videos, Podcasts, Lexika, Bücher, Büchereien, Bibliotheken, wo man sich informieren kann, wenn man die Bibel liest. Also auch beim Bibellesen dürfen wir unseren Verstand nutzen. Aber Gott mit dem Verstand zu lieben, hört natürlich nicht da auf beim Bibellesen. Ich finde es spannend, dass gerade einer der schlauesten Bibelleser, nämlich König Salomo oder einer der schlauesten oder verstandesmäßig und weisheitsmäßig schlauesten Menschen der Bibel, König Salomo, besonders zum Beispiel im 1. Könige 5 dafür gelobt wird, dass er alle Arten von Pflanzen und Tieren kennt. Also da wird gesagt, Salomo ist so schlau und dann wird gesagt, der kennt alle Pflanzen und alle Tiere und er weiß, was die machen und wofür die da sind und was das bringt und so weiter. Und das zeigt auch, Gott mit dem Verstand zu loben, hat nicht nur was mit Bibellesen zu tun. Ein Professor der Biologie kann Gott genauso mit seinem Verstand ehren, wie jemand, der über irgendwas forscht oder wie jemand, der die Bibel studiert. Also es gibt eigentlich keinen Bereich, wo wir mit unserem Verstand nicht Gott lieben können. Und ich denke, jeden Tag merken wir das bei Entscheidungen, die wir treffen. Also in ethischen Entscheidungen, was ist eigentlich ein gutes Leben? Was ist jetzt das Richtige hier zu tun? Wie verhalten wir uns gegenüber Russlands Aggression? Leben wir nachhaltig? Was bedeutet der Klimawandel für mich und mein Leben? Was kann ich persönlich tun, damit die Schere zwischen Arm und Reich in meinem Ort nicht so weit auseinandergeht? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Welt ein gerechterer Ort für alle wird? Was hat das mit meinem Konsum zu tun? Also alle solche Fragen, tagtägliche Fragen, müssen wir unseren Verstand einschalten, hat unser Glaube ganz, ganz viel zu sagen, aber wir müssen eben drüber nachdenken, weil zumindest über den Klimawandel jetzt in der Bibel nicht so viel direkt drin steht. Aber ich glaube, die Bewahrung der Schöpfung und was wir oft ableiten können, da steht dann doch sehr viel um, wie wir miteinander, mit unseren Mitmenschen und mit unseren nächsten Generationen umgehen sollen. Bei dieser ganzen Lobhudelei auf den Verstand habe ich jetzt noch mal 4, ich sag mal, kritische Beobachtungen, weil jetzt könnte man denken, ja, der Verstand, der macht alles besser. Ich habe euch aber noch mal 4 kritische Gedanken mitgebracht, wo einfach die Grenzen des Verstandes auch bewusst werden. Und ich habe das erste Mal so genannt, unser Verstand ist kein Mittel gegen Rassismus, grenzenlose Gier oder Egoismus. Wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, dann weiß man, dass am Anfang der Aufklärung eine ganz große Freude und Zuversicht war, dass jetzt, wo das Zeitalter der Vernunft begonnen hat, doch endlich die ganzen Dinge überwunden werden, die uns so niedergedrückt und versklavt haben in den letzten Jahrhunderten. Die Probleme der Welt und die Ungerechtigkeiten, die werden doch jetzt endlich besiegt, wenn die Vernunft reagiert. Aber Vernunft und Verstand sind eben keine Mittel gegen Gier, gegen Rassismus, gegen Egoismus. Alle Kriege und alle Verbrechen, die nach der Aufklärung vollzogen wurden und die auch nicht weniger waren als die vorher, die zeigen, dass ein kühler und zielstrebiger Verstand noch lang nicht bedeutet, dass alles gut läuft. Also wenn wir jetzt ans Dritte Reich denken, da war ganz viel kühler und kalkulierender Verstand dabei und was draus geworden ist, war wirklich grausam. Deshalb, leider ist der Verstand an sich kein Mittel gegen Rassismus, gegen Gier, gegen Egoismus, gegen Ungerechtigkeit, gegen viele Dinge. Das Zweite, unser Verstand folgt oft unseren Taten. Das mag uns jetzt irritieren, weil wir oft genau umgekehrt denken. Oft denken wir was und handeln dann entsprechend dem, wovon wir überzeugt sind, was wir denken. Aber es stimmt auch, dass es oft umgekehrt der Fall ist. Manchmal, unser Verstand ist nicht einfach eine objektive Instanz, sondern er wird auch geprägt. Und manchmal tun wir was und dann denken wir drüber nach und irgendwie rechtfertigen wir das vor uns dann auch. Ich meine, wir müssen ja mit uns leben und wir müssen uns irgendwie erklären, warum wir manchmal ziemlich bekloppt handeln. Und unser Verstand kriegt das oft schon irgendwie hin, das dann so hinzudrehen, dass wir ja doch gar nicht so schlecht gehandelt haben. Also das zeigt mir, unser Verstand ist nicht einfach objektiv falsch oder richtig, der ist auch ganz schön, ja, der dehnt auch manchmal ganz schön, was wir gemacht haben. Und das Buch der Sprüche sagt dazu mal das, dass derjenige wirklich weise ist, der den richtigen Weg, den er erkannt hat, eben auch beschreitet. Also das richtige Denken ist grundlegend, aber das entsprechende Handeln, das ist dann eben genauso wichtig. Und damit noch zu meinem dritten Gedanken hier, unser Verstand, der kann sich auch in Details verlaufen. Also wenn ihr mal zufällig in Langeoog im Oktober seid, wenn die Pastorenkonferenz da ist und dann seht ihr so ein paar Leute, die ganz engagiert miteinander streiten und das sind dann irgendwelche Herren, dann könnt ihr denken, das sind sicherlich die Pastoren von der Pastorenkonferenz. Die können sich stundenlang darüber die Haare raufen, wo jetzt genau das Schafstor in Jerusalem war oder wie jetzt genau der Ablauf in der Endzeit ist und warum da das so und Johannes und Jesus und alles. Also Pastoren schaffen es ganz gut, sich oft in unglaublichen Details zu verlieren. Und manchmal reagieren Leute mit Gleichgültigkeit oder auch mit Kopfschütteln und sagen, was soll diese ganze Haarspalterei überhaupt? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem auch von Verstand. Verstand kann sich in Details verlieren, kann die wirklich wichtigen Dinge, die eigentlich zu tun sind, ja, nicht tun und kann über Themen diskutieren und reden, die eigentlich kein Schwein interessieren, außer irgendwie die Splittergruppe, der Leute, der da und die, also Themen, die wirklich, man darf im Hauskreis über alles reden, auch über die kleinsten Themen, das ist alles gut, aber manchmal ist es, glaube ich, so, dass wir uns doch fragen müssen, wo reinstecken wir unsere Energie? Und sind die Themen, über die wir reden, wirklich die Themen, die die Menschen auch bewegt in unserem Umfeld? Oder ist das so eine Nische, dass das überhaupt nichts mehr zu tun hat mit den Menschen, denen wir Gottes Liebe zeigen sollen? Also deshalb glaube ich, wir sollten uns nicht in Details verlieren. Das kann nämlich ganz schnell passieren. Und damit noch zu meiner vierten Beobachtung. Unser Verstand ist vor Gott weniger wichtig, als wir meinen. Wie oft hast du schon deine Meinung geändert? Vermutlich unzählige Male. Und wie oft hast du schon deine Meinung über Glaubensfragen oder vielleicht auch dein Bild von Gott geändert? Wenn du jetzt sagst, ich habe noch nie mein Bild von Gott verändert, dann glaube ich, ist das gar nicht so gesund. Ich denke, ein normaler Glaube, der sich entwickelt, der wird immer mal wieder manche Überzeugungen hinterfragen und auch verändern. Und das ist auch was Gutes so, weil das zeigt, dass ich dynamisch bin, dass der Glaube wächst, dass er sich entwickelt und dass ich auch mehr von Gott erkenne. Wäre ja schlimm, wenn immer nur alles beim Alten bleiben würde. Ich glaube deshalb schon, dass es gut und richtig ist, Glaubensüberzeugung zu haben, Meinungen zu haben, nach denen ich lebe, theologische Überzeugung zu haben, wo ich denke, ja, das stimmt und das ist wichtig und das halte ich fest und daran orientiere ich mich, das glaube ich schon. Und ich denke, manche meiner Überzeugungen, die sind auch näher an der Wirklichkeit Gottes dran und andere sind nicht ganz so nah dran. Aber das Entscheidende ist am Ende, dass ich nicht auf meine Überzeugung von Gott vertraue, sondern dass ich vertraue, dass Gott selbst mich hält. Entscheidend ist nicht, dass ich alles bis ins kleinste Detail auch richtig glaube, sondern dass ich an dem vertraue, an den ich glaube, dass der mich hält, an den ich glaube. Solange ich lebe, will ich Gott mit meinem Verstand besser kennenlernen, wohlwissend, dass es immer nur Stückwerk, so schreibt es Apostel Paulus mal, nur Stückwerk sein wird, was ich an Erkenntnis habe. Ich setze mein Vertrauen am Ende auf ihn und nicht auf meinen Verstand. Und jetzt ganz am Ende möchte ich noch einmal kurz das Schma, also Jesu Worte anschauen. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Man kann sich fragen, passt Verstand? Ist vielleicht Reichtum oder Kraft in meiner Situation besser? Das Schöne ist eigentlich, dass dieses Wort hier für Verstand im Hebräischen, das Meod, das gar nicht einschränkt, sondern im Gegenteil, dass wir eigentlich viele Möglichkeiten haben. Wir sollen Gott mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Können, mit unserer ganzen Kapazität lieben. Und das machen auch diese drei Worte deutlich, also weil dieses Herz und Seele und Verstand, wenn man da versucht, was meint eigentlich was, man merkt, das verschwimmt ineinander. Das kann man gar nicht ganz scharf voneinander trennen. Es gibt Überlappungen. Es wird einfach deutlich, wenn wir Gott mit Herz, mit Seele, mit Verstand, mit unserem ganzen Sein lieben sollen, dass wir Gott mit allem, was wir sind und was wir haben, lieben sollen. Und dazu gehört auch der Verstand. Und ich wünsche euch, dass ihr das auch erlebt in eurem Glauben und reflektiert und merkt, dass es gut ist, Gott so zu begegnen. Amen.